der Podcast.
Folge 142, der Wahlzettel wird zum IQ-Test.
Hallihallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen, Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt den Kater der Wahl alle überstanden, seid wieder etwas ausgenüchtert und seht nicht mehr ganz so schlimm aus wie am Montag. Wer immer noch schlimm aussieht, ist in Berlin Tilman Lucke, Kabarettist. Grüße dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, ich bin quasi hab durchgemacht seit Sonntag.
Genau, warum?
Weil es alles so spannend war und weil ich ja auch.
Weil du Dinge recherchieren musstest, Thema.
Genau, also ich hatte dir ja versprochen, dass ich dir sage, was gewesen wäre, wenn das Wahlrecht noch so gegolten hätte, wie es ja in den Jahren 2013 bis 17 beziehungsweise dann 2021 angewandt wurde.
Eins ist auf jeden Fall klar, BSW wäre trotzdem nicht im Bundestag.
Genau, das ist davon nicht betroffen. Jetzt habe ich einen neuen Grund gehört, also das mit den über die Auslandsstimmen, dass die grundsätzlich ein Problem sind, egal für welche Partei sie abgegeben werden. Das haben wir schon letzte Woche gemacht, aber die Wagenknecht.
Nicht letzte Woche, letztes Mal.
Letzten Montag, genau. Die Wagenknecht hat jetzt gesagt, es könnte ja sein, dass in einigen Wahlkreisen oder Wahlbezirken hat Bündnis Deutschland, also das sind
Das
frühere Bürger in Wut in Kombination mit der Partei, die früher Pro-D-Mark hieß. Also
denen wäre selbst die AfD zu links.
Nee, das stimmt nicht. Also,
na komm.
Ja, und die heißen Bündnis Deutschland, also sehr ähnlich wie Bündnis Sahra-Wagenknecht, und die hat behauptet, dass die Wahlhelfer teilweise, also dass sozusagen diese Bündnis Deutschland in einigen Wahlbezirken überdurchschnittlich viel erreicht hat und dass man da doch vielleicht prüfen soll, ob die Wahlhelfer zu blöd waren, das auf den richtigen Stapel zu legen.
Darf ich das ganz kurz, weil das Problem hatte ich tatsächlich im Wahllokal auch. Mhm. Das waren nicht die Wahlhelfer, die zu blöd waren, das waren die Wähler.
Ja, genau.
Wirklich. Und, ich habe 5 oder 6 Stimmen für Bündnis Deutschland gehabt und du hast entweder am Direktkandidaten oder irgendwie hast du gemerkt, okay, nee, die wollten eigentlich Bündnis Sahra-Wagenknecht wählen. Das stand aber blöderweise auf dem Wahlzettel ganz unten. Mhm. Also, ja, ich gebe Sahra-Wagenknecht recht, da ist es zu Irritationen gekommen. Aber nicht auf Seiten der Wahlhelfer, sondern einfach auf Seiten der. Aber entschuldige bitte, wenn man so blöd ist, BSW zu wählen, dann.
Und ich erinnere an den Grund, warum es überhaupt BSW hieß, weil sie ja damals sagte: Oh, die armen Wähler können mich ja sonst gar nicht, meinen Namen ja gar nicht auf dem Wahlzettel finden. Und dann wissen sie ja gar nicht, was sie wählen sollen. Das war der Grund, warum ihr Name, anders als bei jeder anderen Partei, wo die Leute das anscheinend auch nicht wissen, auf den Wahlzettel kommt. Und dann das, also dass die Wähler mit den geringsten IQ aller Wähler haben. Ich würde vielleicht sogar behaupten, noch unter der AfD, weil es halt so inkonsequent und inkonsequent ist, wenn man immer behauptet, man sei nicht AfD oder man sei gegen die AfD und dann schreibt man aber deren Programm ab, beziehungsweise man schreibt natürlich nicht deren, sondern man schreibt das russische Programm ab, von dem die AfD auch abgeschrieben hat. Also ich glaube tatsächlich, also das können tatsächlich 13.000 oder 14.000 Leute gewesen sein, die stattdessen Bündnis Deutschland gewählt haben und Pech.
Wer übrigens noch jetzt gerne bei russischer Propaganda abschreibt, ist ja Donald Trump, ja. Der hat ja mehrere Fakten über die Ukraine zitiert, die eindeutig aus russischer Propaganda stammen, wo ich so denke, also entweder hat er keine Berater mehr, was ja durchaus wahrscheinlich ist, weil wir ja schon für den Fatzke arbeiten, oder der hört einfach wirklich nicht zu, oder ich weiß nicht, soll jetzt nicht das Thema sein. Wir wollten wissen, es geht ja vor allem um die Sitzverteilung im Bundestag. Das Wahlergebnis wäre ja das gleiche, aber die Auswirkungen wären ja andere, wenn das alte Wahlrecht noch gelten würde.
Genau.
Ich vermute, an den Fraktionen, also an die Anzahl der Fraktionen hätte sich nichts geändert.
Genau, also das ist im Grunde sehr ähnlich. Also es ist ja so, wahlhistorisch betrachtet 2008 rügte das Bundesverfassungsgericht das damalige Wahlrecht, das im Grundsatz seit 1953 in Kraft war. Und die hatten gesagt, es ist zwar verfassungswidrig, aber die nächste Wahl 2009, die darf noch stattfinden. also es gab eine Menge Wahlen, die mit diesem Wahlrecht, das man ja damals...
Mit welcher Begründung?
Ja, Zeit dauert, dass die zu kurz ist, ein neues Wahlrecht zu machen.
Und nein, warum es verfassungswidrig war.
Ach so, mit welcher Begründung? Es gab das sogenannte negative Stimmengewicht, das war die Hauptbegründung oder eigentlich die Begründung, warum es anders geregelt werden sollte. Und Die Zahl der Überhangmandate war, glaube ich, damals noch nicht das Thema. Das ist ja erst später aus dem Ruder gelaufen. Aber negatives Stimmgewicht für eine Partei. Also wenn man eine Partei ankreuzt, dann darf man ihr mit dieser Stimme nicht schaden. Und das ist eben
Genau.
dann deutlich geworden, weil durch die Nachwahl in
Genau, das haben
Dresden
wir schon. Also,
2005,
da
ja.
hört euch einfach mal durch die anderen 141 Podcast-Folgen durch. Da haben wir das in mindestens zwei
Genau, und
Podcasts
dadurch,
schon
dass
mal
die
sehr deutlich
Wahl
erklärt.
zeitversetzt stattfand in der Nachwahl, konnte man genau sagen, aha, wie viele Stimmen würden dieser Partei schaden, wenn man sie ankreuzt. Es tritt in dem Fall auf, wenn eine Partei Überhangmandate hat. In anderen Fällen
Genau.
nicht. Aber jedenfalls, also das wurde gerügt. Und das war ja das, was man damals in der Schule gelernt hat, was auch noch relativ einfach zu verstehen war. Also die Parteien werden, also die Stimmen werden bundesweit auf die Sitze werden bundesweit auf die Parteien verteilt. Und dann gibt es eine Unterverteilung, die innerhalb der Partei nach demselben Prinzip die Landesverbände zuteilt. Und da
Genau.
gibt es dann Sitzzahlen für die einzelnen Parteien in den Ländern. Und wenn in einem der Länder Überhangmandate auftreten, dann bleiben die trotzdem erhalten und der Bundestag wächst entsprechend an. So, und dieses Wahlrecht hätte natürlich die CDU, CSU stark bevorteilt. Die hätten nämlich 18, die CDU hätte 18 Überhangmandate und die CSU 6. Und
Nur bundesweit?
genau, also das ist natürlich weniger als bei den letzten zwei Wahlen.
Wollte ich gerade sagen.
Das hat verschiedene Gründe. Also die Wahl 2017 war halt deswegen so arg, weil die stärkste Partei so, zwar relativ so schwach war, CDU, CSU, und die zweite noch viel, viel schwächer. Und sodass die ganze Landkarte, damals war fast die komplette Landkarte schwarz. So ein bisschen wie die Wahlkreiskarte sah ein bisschen aus wie Helmut Schmidts Lunge. Mit so ein
So.
paar roten Einsprengseln drin. Naja, und dadurch gab es eben so viel Überhang und den gibt es halt jetzt nicht mehr, weil die AfD eine ganze Menge Direktmandate abkassiert
Aber
hat.
die hätte ja auch
Die hat auch
Überhangmandate, ne?
sechs in dem Fall und die SPD hat
Genau.
eins, nämlich in Bremen. Was dazu führt, dass also der Bundestag aus 629 Abgeordneten bestehen würde.
Was ja geht, das sind ja immerhin
Regelgröße
100.
war damals ja 598. Ja.
Aber das sind ja 100 weniger als der letzte
Genau, es
Bundestag,
ist
ohne
sogar
Wahlrecht.
eins weniger als jetzt. Nur die Verteilung wäre anders.
Ja.
Also die Union hätte ein viel größeres Gewicht, als es jetzt tatsächlich hat. So, dann wurde 2011 ein Zwischenwahlrecht eingerichtet, das nicht zum Zuge kam, weil es gleich wieder verfassungswidrig war. Und 2012 kam dann das, womit man dann im Groben drei Wahlen abhielt. Also die zwei
Also.
ersten, 2013 und 17 waren mit den sozusagen, dass alle Überhangmandate ausgeglichen wurden.
Genau.
Und da hätte man dann
Hat man mal, entschuldige bitte, ich weiß, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber hat man mal ausgerechnet, wie groß der Bundestag dann, also was die theoretisch maximale Größe des Bundestages dann geworden wäre, wenn es ganz ungünstig gekommen wäre, wenn
Nee,
alle Überhangmandate.
die theoretische Maximalgröße gibt es nicht.
Also kann unendlich groß werden.
Ja, also
Ah ja.
genau, also angenommen, eine Partei kriegt alle Direktmandate und keine einzige oder vielleicht eine einzige
Listenstimme.
Listenstimme
Ja,
bundesweit. Und
genau.
die müsste man ja ausgleichen. Da wäre eine Hebelwirkung
Wow.
sehr, sehr mächtig, ja.
Also könnte der Bundestag theoretisch auf, also ich hatte ja schon 1000, aber das können ja bis zu 10.000 dann werden, theoretisch.
Ja, oder vielleicht sogar mehr als die deutsche Bevölkerung. Das weiß ich jetzt nicht, aber das ist natürlich ein Fall, der nicht eintritt. Aber grundsätzlich, auch nach dem 2008 gültigen Wahlrecht, wäre es möglich gewesen, dass eine Partei in einem Land, wo sie Überhangmandate kriegt, sagt, wählt uns nicht, sondern wählt zum Beispiel die befreundete Partei. Ein Kumpel von mir hat damals in Baden-Württemberg schwarz-gelb gewählt, also Erststimme CDU, Zweitstimme FDP, und hat gesagt, für mich persönlich gilt das, was oben drüber steht. Sie haben zwei Stimmen.
Verstehe.
Weil die zweite ja voll gültig war für das, ja, also okay. Dann dieses Wahlrecht 2012, was da eingeführt wurde, das war ja dieses sehr komplizierte, mit dem, dass erstmal Länderkontingente gebildet werden, dann wird auf die Partei, wird fiktiv geschaut, wie viel sammelt denn die Partei an, und das, was diese Zahl ist, das ist dann die Mindestsitzzahl, die die Partei kriegen muss, inklusive der halt der Überhangmandate. Und die Und das wurde dann aber ausgeglichen, jeder Sitz wurde ausgeglichen. Und da hätte die aktuelle Wahl 672 Sitze hervorgebracht, also schon deutlich mehr. Weil, naja, die CSU hat natürlich Überhangmandate noch und nöcher, was ja der Hauptgrund dafür ist, weil bei der CDU, da konnten die Parteien die Mandate dann sozusagen intern, also ein Landesverband, der Überhangmandate hat bei einer Partei wie der CDU, dann haben dann andere Landesverbände weniger Sitze, also denen wird das dann weggenommen.
Wonach geht das dann, welcher Landesverband was weggenommen kriegt?
Das geht nach, ich weiß nicht, wie ich es jetzt so beschreiben soll, dass man es nachvollziehen kann. Also es wird erst geschaut, wie viel stehen grundsätzlich der Partei in jedem Bundesland zu, nach der Unterverteilung. Genau. Und dann wird geschaut, wo sind Überhangmandate. Das heißt, diese Zahl steht schon mal fest.
Aber wenn jetzt zum Beispiel nehmen wir mal an, NRW hat Überhangmandate, wieso werden dann ausgerechnet Hessen die Mandate weggenommen?
Dann werden halt sozusagen insgesamt weniger Listenmandate verteilt an die Landesverbände. Und das wird so lang nach unten geschraubt, bis es halt passt. Also in einer Excel-Tabelle kann man das sehr einfach machen, indem man sagt, du nimmst hier die Verteilung in der einen Spalte, die reguläre, und in der anderen Spalte machst du die festen Direktmandate, also die Überhangmandate, und dann sagst du in der dritten Spalte, das Maximum aus beiden Spalten wird genommen. Und unten bildest du immer die Summe und dann hast du ja in der ersten Spalte die Möglichkeit, das nach unten zu skalieren, sozusagen.
Ja, schon klar.
Und
schon klar.
Das jetzt nur, also das ist wirklich schwer, wenn man es nur hört, deswegen muss es jetzt dabei bleiben. Ist aber so, dass es eben aufgrund der CSU zustande gekommen wäre. Und jetzt, 2020, haben sie dann eine Entschärfung reingebracht, indem sie erstens gesagt haben, diese Erstverteilung oder diese Pseudo-Verteilung wird tatsächlich ein bisschen abgeschwächt, weil die auch irgendwie ziemlich unnütz ist. Und zweitens vor allem drei Überhangmandate, bis zu drei dürfen unausgeglichen bleiben. Also wenn es keine gibt, wird natürlich nichts ausgeglichen, aber bis zu drei unausgeglichene, die dann aber wegfallen. Und das ist ja dem Bundestag jetzt passiert. 2024 sind ja zwei CSUler, unter anderem Andreas Scheuer, aus dem Bundestag rausgegangen, wurden nicht ersetzt. Wenn noch ein dritter gegangen wäre, wäre es auch nicht ersetzt worden und der vierte wäre dann ersetzt worden. So, und also da wird halt die Hebelwirkung bei drei Sitzen CSU mit ihren 6% wird quasi abgeschmolzen. Und da hätte der Bundestag tatsächlich 633 Sitze. Und die Verteilung.
Der aktuelle.
Genau, der aktuelle. Und die Verteilung wäre, mit Ausnahme der CSU, die ja drei Mandate on top hat, bei 630, kommt dir die Zahl bekannt vor, das ist also ganz genau zufällig, ganz genau die Verteilung, die wir jetzt hätten, nur dass die Union halt drei Sitze mehr hätte. Also da zufällig wäre das Wahlrecht bei dieser Wahl nicht explodiert, da hätte der Bundestag tatsächlich weniger Sitze. So, lange Rede, kurzer Sinn, das ist das Ergebnis meiner langjährigen Recherchen.
Gut, das heißt aber jetzt für mich auch wieder, im Prinzip hat diese Änderung jetzt auch nicht wirklich viel gebracht.
Naja, das weiß man eben vorher nicht. Man
hat ja schon zu
befürchten, dass das alles aus dem Ruder läuft und dass halt diese Hebelwirkung so maßlos wird. Und die gibt es halt jetzt nicht mehr.
Darum wieder mal mein Appell. Ich weiß nicht, wann das Wahlrecht das nächste Mal geändert wird. Ich habe es auch schon 4000 Mal gesagt, schafft die Erststimme ab.
Ja. Ja, apropos Erststimme, da gab es ja wirklich viel
Wahlkreisstimme, Zoff, Wahlkreisstimme.
Da gab es ja viel Zoff, weil eben einige ihr Mandat nicht antreten können, obwohl sie den Wahlkreis gewonnen haben. Unter anderem gab es ja bei der Wahlparty oder Wahlverkündung im Augsburger Rathaus eine Szene mit dem abgewählten Wahlkreissieger Volker Ulrich, der Claudia Roth, die wollte ihm gratulieren zum Wahlkreissieg und der schlug das aus und sagte, Sie sind keine Demokratin. Weil sie ihm ja quasi das Mandat weggenommen hat. Also so ganz genau so stimmt es halt nicht. Das war noch dazu in Augsburg nochmal doppelt vertrackt. Also erstens mal dieses Wahlrecht, dass halt die Erststimmensieger, die drei Erststimmensieger mit dem niedrigsten Prozentsatz dort keine Mandate bekamen. Das war das eine und dazu gehörte er halt. Und zweitens war ja 2024 noch die Wahlkreisanpassung. Also euer Wahlkreis ist ja aus Sachsen-Anhalt nach Schwaben, also ins Allgäu gewandert. Und bei diesem Neuzuschnitt wurde halt seitens der Bundesregierung dann beschlossen, dass man diese Gegend um Augsburg neu gliedert. Das sind jetzt insgesamt 4 Wahlkreise, wo vorher 3 waren.
Und, also das ist ja auch krass bei uns in Sachsen-Anhalt zum Beispiel dadurch, also das ist ja sowieso alles ein ziemlich konfuses Konstrukt, aber wir haben ja zum Beispiel meine Wahlkreis, also die hat ja nicht gewonnen, aber war ja halt auf Listenplatz 2 von der SPD, die Dr. Franziska Kersten, die kommt halt aus Stendal, das ist von hier 150, also fast 150 Kilometer, also 100 Kilometer weg, ist aber trotzdem meine Wahlkreis, und zwar, die ist eine von hier, das ist auch keine dazugekaufte, die sich den Wahlkreis, sondern die kommt wirklich aus diesem Wahlkreis, das ist total krass, im Gegensatz zum Beispiel zu Martin Kröger, Röber, ja, der ja in Magdeburg wirklich auch als Magdeburger angetreten ist. Mhm. Ja, das war ja der Nummer 1.
Den müssen wir echt mal hier einladen in den Podcast, ja, ja. Wenn der wüsste, dass er bei uns eigentlich der wichtigste Abgeordnete aller Zeiten immer ist.
Genau.
So, also was ich aber sagen wollte, diese Augsburger Region hat jetzt 4 Wahlkreise und das heißt, ein paar Wahl, also die waren vorher viel zu groß, mussten umgeschnitten werden oder ein Teil. Und dann hat sich die Bundesregierung eben für die Verteilung...
Zu groß im Sinne von zu viel Bevölkerung.
Zu viel Bevölkerung, genau. Sie hatten, also einer von denen hatte über 25% Abweichung nach oben. Und man darf ja nicht mehr als 25% Abweichung der deutschen Bevölkerung haben und nicht unter 5 und auch nach oben und unten. Und bei 15% Abweichung, was drüber ist, soll neu abgeglichen werden. So, und jetzt wurde das, also es gibt jetzt den Wahlkreis Ostallgäu, der liegt bei 20% unterm Durchschnitt, also ist noch erlaubt, aber es ist tatsächlich ein Zustand geschaffen worden, der von Anfang an so ist, dass man eigentlich neu gliedern soll. Das ist also auch nicht so schön. Und Memmingen-Unterallgäu ist auch in der Größenordnung, das heißt, die beiden sind eigentlich viel kleiner, als sie sein müssen. Augsburg-Land und Augsburg-Stadt zusammen sind ziemlich genauso groß, wie 2 Wahlkreise sein sollen. Und bisher hatte Augsburg immer noch so einen Vorort namens Königsbrunn mit dabei, was rechnerisch sozusagen besser passt, wenn man, also der frühere Wahlkreis war halt 2% größer als die Regelgröße und der Landkreis ohne dieses Königsbrunn 4%. Und jetzt wurde für die neue Reform quasi unabhängig von der sonstigen Aufteilung gesagt, ja, wir machen einheitlich Augsburg nur als Stadt und da diese Stadt hat natürlich bisschen zu wenig Einwohner hat, die hat jetzt -9%, während der Landkreis Augsburg jetzt 14% im Plus ist. Sodass sozusagen, das ist der Vorwurf seitens der CSU, dass man sagt, ja, Königsbrunn, der Vorort, das sind unsere Wähler und ihr wollt doch nur den Stadtkreis Augsburg gewinnen, was ja auch nicht passierte, denn die CSU ist ja nach wie vor stärkste Kraft, auch in der Stadt Augsburg und...
Aber halt kein Mandat.
Genau, und er hat gesagt, ich habe zu wenig, um ein Mandat zu kriegen. Und da kann man natürlich sich den Spaß machen und auszurechnen, was gewesen wäre, wenn das die Wahl im alten Wahlkreis gewesen wäre. Dann hätte Volker Ulrich...
Und du hast es gemacht. Natürlich hast du es gemacht.
Hat man sich natürlich den Spaß gemacht, genau. Hätte Volker Ulrich zwar einen Prozentpunkt mehr, aber liegt immer noch knapp hinter dem, der das letzte Mandat bekommen hat. Also er hätte sein Mandat auch ohne das teuflische Wirken von Claudia Roth nicht bekommen.
Aber, also einen alten Wahlkreiszuschnitt, aber nach aktuellem Wahlrecht.
Genau, nach früherem hätte er ihn bekommen, da hätte die CSU genau. Wieder, hat man ja gesagt. So, und jedenfalls, dieses Video ist relativ unterhaltsam, wie er sie dann anblafft. Da stand irgendwie der Bayerische Rundfunk zufällig gerade nebendran, dummerweise. Und dann wurde sie hinterher noch eine Minute später nochmal interviewt, wie das abgelaufen ist. Und er sah das von hinten, das war so eine Szene wie bei Stromberg. Also dann, sie redet halt mit der Kamera so und hinter ihr kommt dieser Abgeordnete und sieht es und kommt dann hin und will sich bei ihr entschuldigen und steht quasi hinter dem Kameramann, steht Schlange, um zu Wort zu kommen. Und das, bei Claudia Roth kommt man halt auch nicht zu Wort.
Das ist richtig.
Ist aber wie, also ist richtig zum Fremdschämen, wie wenn bei Stromberg so Konflikte halt für die Kamera verhandelt werden.
Genau, bei Claudia Roth kommt man so schlecht zu Wort, man nennt sie auch die Tillmann-Lucke der Grünen.
So.
Genau.
Okay, das war's jetzt noch an Nachträgen. Ich habe noch eine kleine Korrektur gegenüber dem
Gerne.
Letzten Mal, weil tatsächlich 2013 war das Wahlergebnis noch schlechter in Bezug auf die nicht berücksichtigten Wählerstimmen. Damals waren es wirklich sogar 15,7%, die nicht im Bundestag vertreten waren. Bei dieser Wahl.
Also knapp 10% FDP und AfD. Und dann
damals waren die Piraten noch relativ stark. Mhm. Und dann noch einige andere Kleinstparteien. Und diesmal waren es nur 13,7%, was natürlich auch zu viel ist, aber ja, der Rekord war 2013.
Ah ja, okay. Und wir wissen ja, was 2013 dann dabei rausgekommen ist. Und zwar lustigerweise die größte große Koalition, die man sich überhaupt vorstellen kann, ja. Ich weiß nicht, war die große Koalition 66 war nicht so groß, oder?
Doch, die war viel, viel größer.
Also, die war sogar noch
der
größer.
Der Bundestag
ne?
selber war natürlich nicht so groß, also die Stimmenzahl von Angela Merkel.
Naja, das ist klar, aber rein prozentual. Stimmt, Prozent da war im Prinzip nur die FDP, ne? Da geht, also
ja,
nicht.
Die war ja so gut wie geschrumpft und die war nahe bei 5% und der Rest war
CDU,
CSU, SPD.
Also hatten wir eine große Koalition von über 90%.
Das war ja auch der Grund, warum dann eben die außerparlamentarische Opposition heranwuchs und die Bundesregierung konnte das Grundgesetz ändern, was sie auch getan hat und hat die sogenannten Notstandsgesetze eingeführt und die Leute hatten alle Angst, oh, jetzt wird hier der Notstand eingeführt. Aber das Absurde ist ja, diese Notstandsartikel gibt es ja im Grundgesetz seitdem, aber die wurden ja nie angewandt, nicht mal bei der Corona-Krise. Also
Warum auch?
ja, also die gibt's und keiner muss davor Angst haben.
Genau. Naja, die wurden ja im Prinzip eingeführt, weil man Angst hatte vor den langhaarigen Affen, ne? Ja, ist natürlich alles Quatsch. Aber na, die hatten weit über 70% 2013, ne? CDU und SPD, ne? Nee, so viel auch nicht.
Der Wähler stimmt nicht, aber dann der Mandat stimmt schon, ja.
Ja,
gut,
weil.
Aber lass uns mal.
Ja, Entschuldigung. Nicht abschweifen, wir haben heute keine Zeit, das ist richtig.
So, also das. Ja, was machen wir jetzt mit diesem Ergebnis? Die Parteien haben sich jetzt konstituiert, die Fraktionen, besser gesagt, und ihre Vorstände gewählt. Alle
Haben sie jetzt alle
bestätigt, weil
gemacht, ne?
niemand hat was falsch gemacht. Alle sind bestätigt worden im Amt, außer
Rolf
Rolf Mützenich.
Mützenich, der ist abgelöst worden von Lars Klingbeil. Wobei da muss ich dazu sagen, der hat ja jetzt irgendwie 85,7% oder so, während ja Rolf Mützenich, wie sich's für einen treuen Anhänger Russlands gehört, immer mit nahezu 100% bestätigt wurde. Ich glaube ja tatsächlich, dass Rolf Mützenich immer durch die SPD-Fraktion gegangen ist, vorher gesagt, stimm mal du nicht für mich, stimm mal du nicht für mich und stimm mal du nicht für mich, damit das nicht so auffällt. Während ja Lars,
Ja.
während ja Lars. Lars Klingbeil und auch noch irgendjemand von der SPD, ich weiß gar nicht, sprachen von einem ehrlichen Ergebnis mit den 85,7%. Wo ich mir dann so sage, naja, weiß ich auch nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass viele so mit der Faust in der Tasche, weil wenn Mützenich so beliebt war, da könnte ich mir schon vorstellen, dass viele mit der Faust in der Tasche Klingbeil trotzdem gewählt haben, damit es nicht so auffällt. Weil es wäre schon irgendwie peinlich, wenn der SPD-Parteivorsitzende sich in dieses Amt des Fraktionsvorsitzenden reinsteinmeiert, wie wir ja letztes Mal schon festgestellt haben, und dann irgendwie nur mit 65% gewählt worden wäre. Das wäre schon unangenehm.
Aber andererseits ist es einfach nur was fürs Image und einen Tag später redet dann, also wenn man dann in die
Naja, das weiß ich nicht.
Koalitionsverhandlungen geht, dann wird man schon auch da über andere Dinge reden.
Kommentator heute von der Süddeutschen oder von der Frankfurter Rundschau, ich weiß es gar nicht, sagte, dieses Ergebnis ist schlecht für Merz. Weil Merz, naja, weil Merz dann in der Koalitionsrunde mit jemandem verhandelt, der nicht den kompletten Rückhalt seiner Fraktion hat.
Ach
Und wenn
so,
das Ergebnis
und der
noch
muss dann immer
niedrig.
mit noch mehr Leuten telefonieren und
Genau,
noch
also
mehr
das
rückversichern.
ist. Also, pass auf, Lars Klingbeil ist jetzt offensichtlich der unangefochtene Klops der Klöpse. Ja, er
Ja.
ist also Fraktions- und Parteivorsitzender. Also noch mehr Oppositionsführer, also ist ja nicht Opposition, aber noch mehr Führer einer Partei geht ja nicht
Ja.
in einem demokratischen System. Das heißt, Klingbeil baut sich meiner Meinung nach schon als Kanzlerkandidat für in 4 Jahren auf. Also das ist das. Darum ist halt die Frage, bleibt er Fraktionsvorsitzender oder wird er noch Minister? Das kann er sich ja wahrscheinlich aussuchen. Also das heißt, der größte Feind von Lars Klingbeil ist ja im Moment Boris Pistorius. Weil auch Pistorius vermutlich in 4 Jahren die Kanzlerkandidatur
Nee,
anstrebt.
der ist ja dann wirklich sehr, vielleicht sogar zu alt.
Also wie alt ist der denn?
Der ist fast so alt wie Scholz. Also.
Ja, und der ist dann in 4 Jahren immer noch jünger als Merz jetzt.
Ja, das stimmt auch wieder.
Ja, also das ist kein Grund.
Ja, also so gesehen. Ja.
Okay. Kommen wir mal zum Thema. Also, das passiert ja nichts seit Montag. So, das ist ja das große Problem der
Naja,
Presse, meine
weil
Damen.
man wartet ja auf Hamburg, auf die Bürgerschaftswahl, weil niemand will ja jetzt noch irgendwie sich unbeliebt machen bei diesen bei diesen 1,5 Millionen Wählern, die man dann vielleicht noch verlieren könnte in Hamburg. Ja.
Genau. Und da ist es jetzt tatsächlich so, dass die Presse sich natürlich, also das mit Sarah Wagenknecht und Wahlanfechten und so war ein gefundenes Fressen, muss man wirklich sagen, hier ist was, was wir schreiben können. Dann die Wahl von Klingbeil, da habe ich auch mindestens 4 Artikel in einer Zeitung drüber gefunden, weil sie das schön auswerten und so. Und dann jetzt natürlich, was nach jeder Wahl kommt und was mir tierisch auf den Sack geht, wobei ich jetzt aus Quellen meiner eigenen Partei gehört habe, dass es tatsächlich gar nicht so weit hergeht. Also das ist immer das Erste, was vor so einer Koalitionsrunde gemacht wird, ist ja die Ministerposten verteilen. Und jetzt ist die Presse voll mit Spekulationen, wer wird denn welches Ministeramt kriegen? Was ja theoretisch erstmal völlig uninteressant ist. Aber eins ist mir bei dieser ganzen Spekulationsblase aufgefallen, Lauterbach ist weg.
So stillschweigend, gell, ja.
Ja, weil, machen wir uns nichts vor, das Gesundheitsministerium wird ja höchstvermutlich bei der SPD bleiben, weil das will ja keiner haben.
Naja, bei der letzten GroKo war es unter CDU-Herrschaft, unter, wer war da nochmal?
Hermann Gröhe.
Gröhe, genau.
Und das war ja so ein Befriedigungsamt.
Nee, also, davor, also sogar Gröhe und danach Spahn, also zweimal.
Stimmt, Jens Spahn, auch den verdränge ich immer erfolgreich. Weil ja. Der ja jetzt ganz oben gehandelt wird als irgendwas Minister.
Ich Jens glaube, so gut wie kein Ministerium ist gesetzt, weil es gibt schon so Traditionslinien, dass zum Beispiel natürlich das Innenministerium fast nie von der SPD besetzt wird. Zumindest nicht dann, wenn sie mit Liberalen oder Konservativen zusammenregiert. Also zum Beispiel Otto Schily war 1998 der erste SPD-Innenminister, weil es immer CDU oder FDP war oder CSU.
Genau.
Und nur Schily und dann Faeser. Mehr gab es ja nicht, mehr Innenministerinnen von der SPD. Und anders, so, natürlich gibt es so die Top-Posten. Der Finanzminister ist der mächtigste. Den wird man vielleicht der SPD geben müssen, als zweites sozusagen, auch so als eine Art de facto Vizekanzleramt. Dann gibt es natürlich Entwicklungshilfe, das hat tatsächlich oft die CSU gehabt in der Geschichte.
Naja, aber das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das Svenja Schulze behalten wird zum Beispiel. Also die könnte ich mir als Ministerin, weil die ist ja bisher nicht aufgefallen und das ist ja auch gut so. Ich glaube auch zum Beispiel, dass es...
Bei solchen Ministerien ist immer gut, wer macht das? Svenja Schulze kenne ich nicht. Ach, die ist aktuell. Ja dann, wenn ich die nicht kenne und die ist aktuell.
Das ist wie bei Synchronsprechern. Verstehst du? Wenn da unbekannte Schauspieler, hatten die bisher gesprochen. Ja, dann bleibt ja das auch so. nein, und dann ist ja, was ich gelesen habe, Friedrich Merz will ja das Arbeits- und also will ja Arbeit dem Wirtschaftsministerium zuschlagen und will Klima, also und das heißt, dass
das ist auch sehr sinnvoll, weil einfach weil diese Verteilung oder die Kümmerung um Leute, die nicht arbeiten, das sollte halt jemand anders machen als der Arbeitsminister, der eigentlich ja dafür da wäre, der Wirtschaft auf die Beine zu helfen, ja.
Genau. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Hubertus Heil auch bleibt, wenn es nur noch ein Sozialministerium gibt. Also wenn es nur noch darum geht, da wird jetzt aber schon wieder Argumentation, dass das mit dem Familienministerium zusammengelegt wird. Also müsste das ja wahrscheinlich theoretisch wieder eine Frau machen. Also das ist alles sehr kompliziert.
Naja, und dann sehr kommt noch die Niedersachsen-Problematik dazu, dass man das ganze Kabinett nicht ausschließlich aus Niedersachsen bilden kann.
Schon aus moralischen Gründen.
Ja, und die sind ja, die Niedersachsen sind ja in der SPD seit der Schröder-Zeit irgendwie der unangefochtene Landesverband. Fast durchgehend. Gabriel war ja auch lange Zeit Vorsitzender und irgendwie haben sie es geschafft, sich da so nach oben zu spielen.
Also was NRW für die CDU ist, ist halt Niedersachsen für die SPD.
Das ist bei der CDU dann das Problem, dass man da nicht beliebig viele CDUler. Also eben Spahn mit aussichtsreichen Posten oder...
Naja, das ist ja im Prinzip... Also im Prinzip haben wir ja Merz, wir haben der Thorsten Frey ist ja nicht... auch. Nee, der kommt aus Baden-Württemberg, ne? So, dann haben wir seinen Furzweckschnüffler hier, Carsten Linnemann, dann haben wir Jens Spahn kommt aus NRW, das sind dann noch Leute, also...
Naja, grundsätzlich der letzte Kanzlerkandidat Laschet auch.
Röttgen
auch, genau. Das... Weiß nicht, ob Röttgen, den wird man eher dann im Parlament quasi irgendwo lassen.
Naja, weiß ich nicht. Also wenn das Außenamt nicht an die SPD geht, könnte ich mir vorstellen, dass die das Röttgen geben. Einfach weil wir wissen ja, was, Minister des Auswärtigen Amtes heißt es ja offiziell. Ne? Ja,
Minister des Auswärtigen.
Des Auswärtigen. Ist ja in den letzten Legislaturperioden immer, also und unter Merkel war es schon scheißegal, wer Außenminister war, weil wenn irgendwas war, hat die Merkel das selber gemacht. Und jetzt, Frau Baerbock war ja auch so uninteressant, das war nicht mehr feierlich.
Ach, du meinst, es geht immer an die andere Partei, die nicht den Kanzler stellt. Das ist tatsächlich in den letzten, ja, eigentlich das letzte Mal unter Adenauer oder Erhard war das, glaube ich, in derselben Partei wie der Kanzler. Aber sonst war es tatsächlich
Ja,
immer
aber
die
weil das
anderen.
immer der Vizekanzler eigentlich war, weil das ja immer so das, aber die Zeiten, dass das Außenministerium so hoch angesehen ist, sind ja vorbei.
Das
Also
stimmt halt wirklich.
könnte ich mir also vorstellen, dass die SPD sagt, pass auf, wollen wir nicht? Weil die haben ja auch im Prinzip keinen, der das machen könnte. Also diese Staat, höchstens vielleicht Hubertus Heil, aber also du brauchst ja als Außenminister immer so eine staatsmännische Nonchalance. Und da sehe ich, also vielleicht außer Olaf Scholz, keine Ahnung, aber ich sehe eigentlich in der SPD im Moment keinen, der das machen könnte. Oder die holen Steinmeier zurück, aber das glaube ich nicht. Also glaube ich, dass die CDU, dass die SPD sagt, pass auf, ihr könnt das Außenministerium behalten, dafür geben wir das Finanzministerium und das Innenministerium oder so.
Ja,
Irgendwie
das
sowas.
Innenministerium, das wird auf jeden Fall die Union kriegen. Also,
Ja, wahrscheinlich sogar die CSU, aber.
das ist ja deren Hauptwahlkampfziel gewesen
Genau.
und das ist auch dann sinnvoll, wenn man diese Politik dann wenigstens auch aus einem Guss macht in einem Ministerium, auch mit Staatssekretären aus der Union,
Genau.
die das dann halt voranbringen. Ja.
Aber wie gesagt, darüber brauchen wir jetzt nicht spekulieren. Das ist wirklich reine Spekulation. Das werden wir dann sehen. Ich hoffe, dass es wirklich erst. Aber je weiter die Koalitionsverhandlungen fortschreiten, umso klarer wird, wer was wird. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, nach wie vor, nun sind meine Genossen natürlich der Meinung, mal wieder das Mitgliederentscheid abzusegnen, aber es wird gar nicht so strittig, wie man denkt.
Nee, das wird's nicht. Also,
Übrigens, habe ich gerade gelesen, Sondermeldung, ÖVP, SPÖ und NEOS einigen sich auf einen Koalitionsvertrag. Sprich, die Regierung in Österreich steht. Also um Neuwahlen zu verhindern, haben sie es jetzt doch nochmal hingekriegt.
ja.
Fällt mir bloß gerade ein. Und so ähnlich wird es hoffentlich jetzt auch in Deutschland laufen.
Ohne diesen Umweg über die FPÖ vielleicht, oder?
Gott.
Ja, also das war natürlich, das war jetzt total, die letzten 7 Wochen waren total für den Arsch in Österreich. Also die sind jetzt an dem Punkt, wie es eigentlich Anfang Januar hätten schon sein
Ja,
können.
ist halt Österreich.
Ja. Naja, aber es war, ich weiß nicht, das wird man ja jetzt dann demnächst rausklamüsern, für welche Partei dieses Manöver jetzt was gebracht hat. Und ich vermute eher nicht für die ÖVP, sondern eher für die beiden anderen, die beiden kleineren, weil also die ÖVP hätte schon am meisten zu verlieren bei Neuwahlen, weil sie ja für das Scheitern verantwortlich gewesen wären.
Aber weißt du, wie viel die NEOS hatten bei der Nationalratswahl?
Nö, aber das ist immer so eine Partei um die.
Also da besteht ja dann wieder die Gefahr, dass die dann aus dem Nationalrat rausfliegen könnten. Die haben ja, was haben die Österreicher? Haben die auch 5%
Nee, die haben
oder?
sogar eine 4%-Hürde noch.
4% oder?
Ja.
Gut, okay, wir schweifen ab. Wir wollen nicht über zänkische Bergvölker reden. Es geht um die Bundestagswahl. Das heißt, wir wissen mal wieder gar nichts. Es ist eigentlich nur eins klar. Friedrich Merz wird Bundeskanzler. Das ist,
Ja.
glaube ich, so ziemlich das Einzige, wovon man ausgehen kann, oder?
Ja, also das ist ja in der Bundesrepublik noch nie geschehen, dass jemand sozusagen designierter Kanzler war und das dann doch nicht wurde. Also man muss schon immer auch diese ganze, das ist ja schon eine Riesenarbeit, diese Verhandlungen zu leiten und so, aber das hat immer dann dazu geführt, dass derjenige, der die Wahl gewonnen hat, auch am Ende regierte.
Genau. Okay. Dann, wenn du nichts mehr hast.
Nee, also ich empfehle nur mal ein kleines Video, ein KI-Video, Donald Trump, wie er sich Gaza vorstellt.
Einfach mal hier unter der Folge verlinken. Das kannst du ja dann sozusagen, genau, das verlinkt man hier unter der Folge. Das wäre nett, wenn du das mit.
Ja, aber also wenn es so ist, weißt du, dann wird die Welt doch wirklich eine bessere. Dann
So.
braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen.
Und verlinkt doch bitte auch mal gleich noch das Video von Claudia Roth und ihrem eigentlichen Wahlkreisgewinner. Das freut die Leute bestimmt auch, wenn sie sich das noch angucken können. Schaut in unsere Shownotes. Ansonsten hören wir uns offensichtlich, wie ich gerade erfahre, wieder am Montag, weil ein kleines Dorf nordöstlich von Bremen wählen wird.
Ja.
Das scheint uns eine Sonderfolge wert zu sein. Das ist immerhin
Genau.
die drittgrößte, nee, die zweitgrößte Stadt Deutschlands sogar. Auch da wird eigentlich klar sein, stärkste Kraft wird SPD, weil das ist in Hamburg ja in der Hamburger Landesverfassung so geregelt, dass die stärkste Kraft der SPD wird. Obwohl, es stimmt nicht ganz. Wir hatten auch schon CDU in Hamburg, in Bremen ist es, glaube ich. Bremen war noch nie ein anderer erster Bürgermeister, oder?
Das Jahr, aber 2019 war die CDU mit 1 Prozentpunkt vorne, aber konnte die Regierung nicht stellen. Also
Okay.
in Bremen ist tatsächlich, also ich glaube, es gibt weltweit kein anderes Gebiet, was so lange von einer, also nicht mal die Volksrepublik China, die hat, glaube ich, 2 Jahre später angefangen als Bremen mit der SPD-Herrschaft.
Oder der KP-Herrschaft.
Ja, genau. Und es gibt wirklich, das ist wirklich Wahnsinn, wie so eine Partei einfach fast 80 Jahre jetzt dran sein kann. Aber um die geht es nicht, sondern es geht um Hamburg und da freuen wir uns drauf. Bis dann.
Genau. Bis dann, und wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt an luke@hengstmanns.de oder unter diese Folge hier auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten, Thiemann, bis Montag.
Bis dann, tschüss, Sebastian.
Tschüss.